Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie zuhören an diesem besonderen Samstagabend, Valentinstag. Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial hier auf Ihrem Radio Paradiso mit keinem Geringeren als Hagen von Huchting, unserem Beziehungsexperten. Hagen, schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend, lieber Thorsten.
Du hast uns die vergangene Woche schon durch die Woche der Liebe hier bei Radio Paradiso begleitet und da haben wir aufgefordert, schreiben Sie uns Ihre Fragen an Hagen von Huchting zum Thema Liebe und Beziehung. Und das haben Sie so zahlreich getan, das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür und wir werden jetzt einige Fragen bis 20 Uhr beantworten. Kann durchaus sein, dass vielleicht die ein oder andere nicht dabei ist und die wird aber, das haben wir versprochen, hinter den Kulissen dann von Hagen beantwortet. Aber wir haben so ein paar rausgesucht, von denen wir auch denken, dass das durchaus auch andere betreffen könnte, als zum Beispiel nur Manuela, die uns geschrieben hat. Sie schreibt, ich merke, dass ich oft darüber nachdenke zu gehen, obwohl ich meinen Partner liebe. Ich weiß nicht, ob ich bleibe, weil ich es wirklich will oder weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Woran kann ich das unterscheiden? Das finde ich eine super Frage. Woran kann ich unterscheiden, ob ich wirklich noch bleibe? Will ich noch bleiben oder ist es nur eingefahren und traue ich mich nicht aus der Komfortzone heraus?
Ja, super wichtige Frage, kommt viel öfter vor, als wir uns das so denken. Also in jeder Beziehung taucht das mal auf, dieser Gedanke. Und allein die Tatsache, dass Manuela das wahrnimmt, ist schon mal viel wert. Mhm. Das heißt auch nicht, dass sie sofort handeln muss, sondern einfach mal das sacken lassen und nachspüren, wie das so für sie ist.
Sie schreibt ja, obwohl ich meinen Partner liebe, also das das kann sie noch sagen, ne? Also ich finde, ich glaube auch, könnte mir vorstellen, dass das, und sag mal aus deiner Erfahrung in deinen Gesprächen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass jemand auch wirklich sagen kann, so, also ich liebe meinen Partner noch.
Och, sagen ist oft schwer, aber in der Regel ist das tatsächlich so. Wir würden das nicht unbedingt sofort als Liebe, als Begeisterung bezeichnen. Aber wenn Leute auch gerade zu mir kommen, dann schon, weil sie noch das Anliegen haben, ich will meinem Partner, meiner Partnerin wieder besser begegnen. Also auch in diesem Fall würde ich davon ausgehen, auch wenn sich das gerade mal anders fühlt, heißt das nicht, dass die Liebe unbedingt schon zu Ende ist. Da ist nur irgendetwas, was fehlt, was schwer geworden ist.
Nun ist natürlich auch immer die Frage, definiere Liebe. Wie würdest du Liebe definieren?
Ja, es ist halt mehr als nur ein Wort und nur ein Gefühl, sondern das ist tatsächlich das Miteinander, das sich aneinander abarbeiten, auch im positiven Sinne. Und das miteinander erleben. Also ich muss Liebe quasi jeden Tag aufs Neue kreieren.
Kommen wir nochmal zurück auf die Frage von Manuela. Woran kann ich das unterscheiden?
Da ist es eine gute Idee, wenn Manuela mal genau hinschaut, warum sie denn eigentlich noch bleibt. Weil noch ist sie da. Nur weil sie hofft, es könnte besser werden. Oder ob wirklich Anzeichen bestehen, dass da Bewegung reinkommen kann.
Weil das eine Was wären denn Anzeichen?
Dass mein Gegenüber mit mir bereit ist zu reden, in Kommunikation geht, sich offen zeigt, sich dem stellt. Oder auch wenn ich zum Beispiel anmerke, mir fehlt etwas Wesentliches, wir haben etwas verloren. Es liegt ja nicht nur am Gegenüber, sind ja immer zwei dabei. Mhm. Dass er Lust hat, mit mir darüber zu reden.
Wenn er das nicht tut, wenn Manuela merkt so, okay, ich stoße da auf taube Ohren.
Dann wird es schwer, weil wenn jemand auf Dauer zumacht, Mauern ist so einer der apokalyptischen Reiter, nennt sich das so schön, wo man sagt, oh, dann geht's garantiert in die Hose. Naja, im Idealfall setzen sich dann irgendwo hin und lassen sich beraten, weil dann eröffnen wir meist einen anderen Raum, wo der andere auch mehr Lust hat, zuzuhören und sich zu zeigen. Oder wenn jemand gar nicht bereit ist, naja, dann kann ich mich dann damit abfinden und lebe weiter so vor mich hin. Dann stirbt aber die Beziehung und ich für mich selber auch. Oder ich muss einen neuen Entschluss fassen.
Dieses Ansprechen bedeutet aber häufig ja auch viel Mut zu haben. Ne?
Klar, ich habe Angst, dass da was passieren könnte, dass der andere sagt, oh, du schmeißt jetzt wieder alles hin und du mit deinem Psycho-Zeugs da immer oder mach's doch nicht so kompliziert, wir haben doch alles, was wir brauchen. Mhm. Ist aber der eigentliche Trugschluss, weil die wesentlichen Dinge sind halt nicht mein Haus, mein Auto, mein Garten, sondern ich muss auch mich gesehen und gehört fühlen, muss drin vorkommen.
Also letztlich gibt es keinen Weg drumherum, um das ansprechen. Wenn man es nicht anspricht, dann geht es auf jeden Fall in die Hose.
Ich kann mich dann arrangieren und bin dann bei schöner Wohnen gelandet. Mhm. Aber es hat nichts mehr mit wirklicher Beziehung zu tun.
Manuela, ich hoffe, wir konnten Ihnen da ein Stück weit weiterhelfen, wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute bei diesem Prozess, diese Unterscheidung ausfindig zu machen. Und Sie können sich aber gerne auch nochmal an Hergen dann wenden, wenn Sie da nochmal eine Nachfrage haben. Da gilt weiterhin, schreiben Sie an redaktion@paradiso.de oder auch per WhatsApp. Wir leiten das gerne weiter dann an Hergen an 030 80 500 und die 80. Oder Sie wenden sich auch ganz direkt an Hergen, indem Sie mal raufklicken auf www.beziehungscoach-berlin.de. Wir beantworten heute Ihre Fragen, die Sie Hergen gestellt haben. Tanja fragt zum Beispiel und schreibt: Es gibt Dinge, die mich verletzen in meiner Beziehung, aber ich spreche sie nicht an, weil ich keinen Streit auslösen will. Gleichzeitig entferne ich mich innerlich immer mehr. Wie kann ich damit umgehen? Das ist die Angst, etwas anzusprechen.
Ne? Ja, was Tanja da beschreibt, ist, das hat sie nicht erfunden, ist ein weit verbreiteter innerer Konflikt. Wir versuchen, Streit zu vermeiden, um ja diese gefühlte Nähe nicht zu gefährden. Dummerweise passiert genau das Gegenteil. Ich entferne mich immer weiter von meinem Gegenüber, weil das ist so ein Scheinfrieden. Oder nachher gibt es sogar eine Friedhofsruhe. Man redet gar nicht mehr miteinander.
Gefühlte Nähe, das finde ich ganz, ganz spannend. Aber wie kann ich diese Angst überwinden? Weil ich kann die, also ich persönlich kann die total nachvollziehen. Ne? Also wer spricht schon gerne etwas an mit dem Gefühl, ich weiß eigentlich schon, da wird wahrscheinlich Streit draus entstehen.
Na, das liegt daran, dass viele Leute so Harmonie mit Verbundenheit gleichsetzen. Aber wenn ich Harmonie nur dadurch erziele, dass ich schweige, dann erzeugt die auf Dauer nur das Gegenteil. Ich muss mich schon zeigen und auseinandersetzen, sonst verlieren wir uns völlig aus den Augen.
Aber das ist eben, wie du sagst, auf Dauer passiert das dann. Aber vielleicht ist das auch der Knackpunkt, dass es eben lange dauert, bis ich merke, es geht nicht mehr und es lange auch aushalte und damit vielleicht auch okay finde. Und dann, wenn ich aber so lange warte, ist dann vielleicht auch entweder noch schwieriger wird oder vielleicht auch schon zu spät ist, oder?
Das ist wie mit schlechten Zähnen. Ich war gestern gerade beim Zahnarzt. Wenn ich mich nie darum kümmere, dann kommt der raus. Also da heißt es wirklich, von Anfang an achtsam zu sein, während den Anfängen, weil ich fühle im Grunde oft sehr früh, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da was in mir sagt. Eine Instanz sagt zu mir, das ist so nicht gut. Wenn ich mich dann nie melde, dann wird es irgendwann super schwierig oder wird gleich zum GAU.
Das klingt total einleuchtend, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, so gerade so am Anfang und so im Rückblick sagt man sich, ach, warum habe ich das nicht schon viel früher gesagt? Aber im Rückblick vergisst man vielleicht, dass damals am Anfang man vielleicht auch noch anders gefühlt hat und vielleicht auch das Gefühl hatte, naja, da kann sich ja im Laufe der Zeit noch was ändern. Ich will ja auch nicht zu schnell das Handtuch werfen.
Ist auf jeden Fall was dran. Zum Anfang sind wir viel wohlwollender. Wenn der Alltag aber Einzug hält, dann verschwindet dieses Wohlwollen. Und diese Verletzungen, die ich habe, die verschwinden ja nicht nur, weil ich sie aushalte und möglichst lange nicht ausspreche.
Gibt es da so einen zeitlichen Rahmen, den man irgendwie einhalten kann oder man sagen kann, so, also keine Ahnung, wenn nach einem Jahr sich das nicht geändert hat, ändert sich das nie oder nach 3 Monaten oder nach 5 Jahren, wie ist das?
Also es gibt auch Fälle, da geht das schon über 25 Jahre und dann wird es irgendwann eng. Ich würde dazu raten, so schnell als möglich immer diese Warnzeichen, die innerlichen Zeichen, die ich merke, die ich im Bauch verspüre, ernst zu nehmen und sofort anzusprechen.
Tanja, also ansprechen. Sie werden wohl nicht drum rumkommen und ansonsten wird es Ihnen selbst, mit sich selbst einfach auch nicht gut gehen. Und vielleicht werden Sie ja positiv überrascht werden. Vielleicht entsteht ja eben doch kein Streit, sondern manchmal ist es ja auch so, wie erlebst du das sagen, dass da etwas geöffnet wird, dass der Partner genauso die Angst hat und vielleicht etwas gefühlt hat und sich auch nicht getraut hat, es anzusprechen. Und mit einmal lächeln sich beide an und sagen, Mensch, hätten wir das doch viel früher schon offen angesprochen.
Unbedingt. Der andere wartet ja auch oft drauf. Und es kommt auch nicht darauf an, dass man etwas sagt, sondern vor allem, wenn ich jetzt an Tanja denke, wie sie etwas sagen. Wenn ich von mir rede, dann öffne ich eine Tür. Wenn ich mit Anklagen komme, geht die Tür sofort zu.
Ah, der Klassiker, ne? Ja. Nicht du machst immer das, sondern ich empfinde dieses oder jenes so.
Ja.
Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial, heute mit Hagen von Huchting, unserem Beziehungscoach, den Sie aus dem Programm kennen. Sie haben Ihre Fragen gestellt und Hagen beantwortet sie heute, so wie die Frage von Norbert. Da schreibt, ich liebe Nähe, merke aber, dass ich mich selbst verliere. So beschreibt er das, dass ich mich selbst verliere, wenn ich zu sehr für die Beziehung da bin. Woher weiß ich, wann Nähe gut ist und wann sie mich zu viel kostet?
Ist eine sehr schöne Frage, weil Nähe ist in der Tat etwas sehr Kostbares und sie wird dann schwierig, wenn sie mich nicht mehr verbindet, sondern eher einsam macht. Wenn ich zu viel von mir selber aufgeben muss, dann ist das nur so ein Ersatz, ein Surrogat für ein gutes Gefühl.
Surrogat, was heißt das?
Ersatz heißt das quasi.
Okay, okay, Ersatz für etwas, was mir fehlt. Aber wie kommt es, dass Menschen ihre Dinge aufgeben, ja irgendwie auch ja mit dem Gefühl, es ist richtig, dass ich was aufgebe, weil ich möchte Nähe haben und ja, weil es dem anderen vielleicht nicht gefällt oder...
Weil wir alle Angst haben. Wir haben natürlich Angst, den anderen zu verlieren. Wenn ich zu viel von mir zeige, bin ich dann egoistisch oder gehe ich nicht auf den anderen ein? Dann gibt es diese seltsamen Formate, die durch unsere Köpfe schwirren. Wir sind so Engel mit nur einem Flügel. Damit ich fliegen kann, brauche ich den anderen. Ist relativer Quatsch. Ich hätte gern Engel, der alleine fliegen kann. Mhm. Aber wenn wir dann zusammen uns tun, können wir vielleicht noch ein Stück höher gehen. Mhm. Und messen kann man das gut daran, wenn Norbert so fragt, was Nähe mit ihm macht, wenn ich mich hinterher einsam und erschöpft und ausgelaugt fühle, ist das eine schlechte Nähe.
Ah, okay.
Wenn die mich aber motiviert, animiert und pusht, also oder gut einfach fühlen lässt, dann ist das eine schöne Nähe, die ich genießen kann.
Und ich höre auch so ein bisschen raus bei Norbert, dass er das Gefühl hat, das, was er eigenständig machen möchte, dass es irgendwie bei seiner Partnerin vielleicht nicht gut ankommt. Nun wissen wir zu wenig über die beiden, aber muss man da Angst haben? Wahrscheinlich schon. Sollte er Angst haben oder muss er diese Angst tatsächlich überwinden, das mal anzusprechen?
Nur wenn wir schon bei der Angst sind, dann geht es natürlich um die Angst, die wir alle in uns tragen. Werde ich verlassen? Reiche ich? Bin ich liebenswert genug? Und wenn in diesem Fall Norbert sich zu sehr aufgibt, zu sehr von seinen eigenen Interessen, seinen Möglichkeiten, seiner Bewegungsfreiheit hergibt, dann verliert Nähe er. Also es gilt darum, Nähe trotzdem herzustellen, meinem Gegenüber zu sagen, das brauche ich, das ist ein Teil von mir, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns verlieren.
Es kann natürlich auch sein, dass Norbert sich insofern verloren fühlt, dass wenn er jetzt irgendwie eine Aktivität macht, meinetwegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, hat er nicht geschrieben, aber er will unbedingt ins Fußballstadion und er weiß, seine Frau, die hasst Fußball und im Kalten da irgendwie zu stehen, das macht sie auf gar keinen Fall Spaß. So, und jetzt geht er dahin, aber vielleicht hat er das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig genießen, weil meine Frau ist ja nicht dabei und ich habe ein schlechtes Gewissen und möglicherweise, wenn ich das häufiger mache, dann entfernen wir uns voneinander und sie macht etwas, keine Ahnung, und malt sich die dollsten Dinge irgendwie aus, wie das Ganze enden könnte. Und deswegen bleibt er dann doch bei ihr in der Nähe, macht seins nicht, fühlt sich aber damit auch nicht wohl. Also weißt du, was ich meine?
Und sitzt noch traurig auf der Couch und denkt sich, wäre ich doch hingegangen, obwohl seine Mannschaft wahrscheinlich eh verloren hat. Wenn ich zu viel von mir selber aufgebe, dann ist das sehr gefährlich, weil ich verliere mich dann selber. Ich bin ja auch gar nicht mehr greifbar für mein Gegenüber.
Aber diese Angst, dass er sich zu weit dadurch von seiner Frau entfernen könnte, finde ich zumindest einen nachvollziehbaren Gedanken.
Da ist auf jeden Fall was dran. Wenn wir nachher gar nichts mehr gemeinsam haben und ich gehe nur noch mal alleine weg, ist auch nicht Sinn der Sache. Es gilt, Kompromisse zu finden, auch gemeinsame Aktivitäten zu finden, aber jeder muss unbedingt seines machen. Liebe ist ein Kind der Freiheit, heißt so schön.
Okay, Norbert, also nehmen Sie diesen Gedanken mal mit, vielleicht auch diesen Gedanken über den eigenen Schatten zu springen und es erstmal anzusprechen und zu schauen, vielleicht kriegen Sie ja einen Kompromiss hin. Ihre Frau muss ja vielleicht nicht, ich bleib mal beim Fußball, bei jedem Spiel dann irgendwie mitkommen oder vielleicht nicht bei den Auswärtsspielen, aber vielleicht bei den Heimspielen. Und vielleicht auch, Hagen, was meinst du, vielleicht auch deutlich zu machen, wie wichtig es ihm ist, dass sie mitkommt. Also vielleicht eben auch zu zeigen, also es kann ja sein, dass seine Frau wirklich überhaupt keine Lust darauf hat, aber zu sagen, es wäre ganz toll, wenn du mitkommst, tatsächlich meinetwegen.
Auch das ist eine gute Idee, aber es wäre auch schön, generell ins Gespräch zu gehen, weil wahrscheinlich hat seine Frau auch Bedürfnisse und Wünsche, denen sie eventuell gar nicht nachgeht, weil sie denkt, kann ich dem Leben aber doch nicht antun. Und schon ist man im Gespräch und idealerweise legt man es dann auch noch am gleichen Tag.
Lieber Norbert, alles Gute dafür für Sie beide. Und Thomas hat uns geschrieben, wir lieben uns seit 14 Jahren, aber wir wollen nicht mehr dasselbe vom Leben. Ich frage mich, ob das normal ist oder ob das ein Zeichen ist, dass wir uns verlieren. Wie geht man damit um?
Hagen. Tolle Frage, Thomas. Auch ganz wichtig, weil erstmal Glückwunsch, dass ihr euch so lange schon miteinander gut durchs Leben bewegt. Ist ja auch nicht selbstverständlich und heißt aber auch, dass da viel ist. Wenn sich jetzt zeigt, dass es auch Unterschiede gibt, ist das völlig normal. Also kennst du es ja, nichts ist beständiger als der Wandel und es wäre ja auch schade, wenn wir uns als Person nicht weiterentwickeln würden. Und die Unterschiede, die sich dann zeigen, heißen aber nicht automatisch, dass wir nicht mehr zusammen weitergehen können, sondern wir müssen die ansprechen und gucken, wie wir damit klarkommen und ob es noch eine Möglichkeit gibt, einen Kompromiss zu finden und sich damit zu arrangieren.
Auch das wieder, glaube ich, ne? Immer mit der Angst verbunden. Was ist aber, wenn wir rausfinden, die Wege haben sich so weit auseinander bewegt, dass wir vielleicht nicht mehr zueinander finden?
Auch das kann passieren. Wenn ich daran denke, an die unsägliche Corona-Zeit, wo Paare sich dann häuslich getrennt haben, einer wohnte oben, einer unten, einer mit Maske, ohne Maske. Es gibt schon Möglichkeiten, dass man sich so weit auseinandergelebt hat, dass das zusammen nicht mehr so viel Sinn macht, sagen wir mal so. Aber generell gilt es eher, sich darin zu üben, die Unterschiede auszuhalten, die der andere mit sich bringt und das daran zu wachsen.
Wo sich dann noch irgendwann die Frage stellt, wie lange ist Aushalten noch okay?
Naja, wenn man das mal im Rückblick betrachtet, früher haben uns die Unterschiede vielleicht ja sogar mal richtig angezogen. Da habe ich mich ja auf die Eigenschaften meines Gegenübers so gestürzt, weil der oder die anders war als ich. Früher fand ich das alles super. Und mit der Zeit domestiziere ich dann mein Gegenüber und will, dass der möglichst so wird wie ich. Und da geht ja auch was an Attraktivität verloren. Also Unterschiede waren früher spannend und plötzlich scheinen die zu stören.
Kann ich dieses Gefühl vom Anfang wieder aufleben lassen?
Nee, so wie früher wird das nimmer, aber vielleicht besser.
Okay. Das will ich nochmal sacken lassen. Also weil erstmal dachte ich so, früher, so wie früher wird es nicht mehr, weil das war doch so schön, aber vielleicht wird es besser. Wie kann es und wodurch und warum besser werden?
Dadurch, dass ich mir ganz genau angucke, ohne rosarote Wolke, wer ist denn mein Gegenüber? Für was steht er oder sie? Was macht ihn aus? Und was bereichert mich sogar, weil es eben auch unterschiedlich ist? Ich muss ja nicht alles gleich machen. Wo kann ich vom Gegenüber lernen, mich motivieren lassen? Wo kann ich mir auch mal Hilfe holen? Und wo kann ich mein Gegenüber vielleicht unterstützen, gerade in meinen Unterschiedlichkeiten?
Thomas, gehen Sie es an. Gehen Sie es an. Es ist noch nicht... Es ist also vor allem nicht aufgeben, zumindest nicht an dieser Stelle, oder? Das kann man schon sagen.
Unbedingt. Allein die Tatsache, dass er das wahrnimmt, einfach ins Gespräch gehen und beide sollten auf ihrem Zettel haben, wie kann ich denn meinem Gegenüber begegnen, ohne mich selbst zu verbiegen.
Willkommen bei Thorsten Wittke. Speziell deswegen, weil Hagen von Huchting bei mir ist, unser Beziehungsexperte, den Sie aus unserem sonstigen Programm unter der Woche kennen. Und heute beantwortet Hagen mal Ihre Fragen ganz, ganz direkt, die Sie gestellt haben. Katrin zum Beispiel, Hagen fragt, wir streiten viel über Kleinigkeiten und trotzdem bleiben die großen Themen ungelöst. Ich frage mich, ob unsere Konflikte uns weiterbringen oder uns langsam kaputt machen. Ich finde das ganz spannend, weil wir sagen ja, haben und heute auch schon ganz häufig gesagt, gehen Sie ins Gespräch und sprechen Sie miteinander und so. Und anscheinend wird hier viel gesprochen, aber anscheinend auch dann sehr viel über Kleinigkeiten sich aufgeregt. Also hier funktioniert das irgendwie vielleicht mit dem Sprechen nicht so.
Ja, ist klasse, was die Katrin da schreibt, weil das passiert vielen Paaren. Es ist super viel gestritten, genörgelt und hin und her geschossen wird, ohne dass das wirklich etwas bringt oder dass das Eigentliche geklärt wird.
Was ist das Eigentliche?
Ja, das ist genau das Thema. Stell dir vor, ich will mich jetzt unbedingt mit dir anlegen und weiß aber gar nicht so genau, was mich wirklich stört, dann suche ich mir quasi einen Stellvertreter. Mhm. Dann ist das die Spülmaschine, die nicht richtig eingeräumt ist oder die Socken, die da rumliegen. Ich suche irgendwas, an dem ich meinen Unmut aufhängen kann und mich da quasi abreagieren kann.
Ach, du meinst, da steckt also was anderes dann dahinter, von dem ich aber als der, der sich über die Socken und die Spülmaschine aufregt, vielleicht selbst gar nichts weiß?
Das ist ja genau der Knackpunkt. Ich reg mich dann wirklich über die Socken auf, über diesen blöden Mülleimer oder die wieder schlecht eingeräumte Spülmaschine und komme gar nicht dazu, mal dahinter zu schauen, was mich denn wirklich stört, was daran...
Was könnte es denn sein, was mich wirklich daran stört?
Na, der Klassiker ist, oder was uns am meisten passiert, ich fühle mich einfach als Person nicht mehr gesehen, nicht gehört, nicht wahrgenommen. Ich denke, ich bin doch gar nicht wichtig. Was ich will, ist doch meinem Gegenüber ganz egal.
Ach so, das äußert sich dann darin, dass eben, keine Ahnung, Spülmaschine nicht ausgeräumt wird.
Du missachtest mich. Du guckst doch gar nicht danach, was mir wichtig ist. Mir ist es halt wichtig, dass die Socken links oder rechts liegen. Oder ich habe schon Paare gehabt, die sich dann stundenlang darüber streiten, in welcher Form die Handtücher im Schrank eingeordnet werden müssen. Ach,
tatsächlich.
Ja, kann ich nachvollziehen, aber wenn man genau hinschaut, ist das natürlich Pillepalle, weil es geht nicht um die Handtücher, sondern es geht darum, bin ich noch da, bin ich noch ich, werde ich noch wahrgenommen, habe ich überhaupt nicht nur eine Funktion, habe ich auch eine Rolle.
Du hast es gerade aber auch so formuliert, wie ich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon gelernt habe, man nicht formulieren sollte, du siehst mich nicht, du machst dieses oder also immer den anderen anzusprechen und auch anzuklagen, oder?
Ganz
das
genau.
Ist nicht gut.
Aber es hilft, um die Dauerschleife vom Streit aufrechtzuerhalten.
Okay.
Das erfordert halt ein gewisses Maß an Eigenreflexion, erstmal dazu gucken, was wirklich mit mir los ist. Und das ist aber schon eine einfache Übung, die man auch, die jeder zu Hause gut üben kann, einfach mal zu sagen, wie es ihm damit geht und nicht, was passiert. Mhm. Nicht, du hast die Socken wieder links hingelegt, sondern ich fühle mich schlecht, es macht mich traurig, wenn irgendwas.
Und das auch nicht nur im ersten Satz, sondern auch im zweiten und dritten, oder? Weil so im Gesprächsverlauf kann es ja, also meinetwegen, mir gefällt es nicht, ich fühle mich unwohl damit, dass du die Socken immer liegen lässt. Mhm. Also ich fühle mich unwohl damit. Dann kann der Partner ja sagen, sei doch nicht so pingelig, was genau, die du. Socken sind da nicht. So, und dann wird schnell gewechselt in das, ja, aber du.
Genau, du bringst den Müll nie runter. Ja, das ist Übungssache. Man kann auch nicht erwarten, da sitzen nicht zwei Psychologen sich gegenüber. Ja. Ich würde dann nachfragen, also in Beratung fragt man, würde ich danach, kennst du das Gefühl schon? Gab es das früher schon mal? Woher kommt das? Dass man einfach mal schaut, was da an Grundbedürfnissen verletzt wird, wo ich mich wirklich so fühle, als ja wie vor 100 Jahren schon. Und deswegen kommt dann dieses dumme Gefühl in mir hoch und ich muss das ja an irgendetwas festmachen.
Also Katrin, schauen Sie mal, erstmal vielleicht sogar auch nur für sich und dann gerne auch gemeinsam, was hinter den Kleinigkeiten vielleicht noch als größere Geschichten dahinter steckt, worüber es vielleicht sinnvoller wäre zu diskutieren, als über die Kleinigkeiten und dann bei sich zu bleiben im Sprechen. Kann man das so sagen?
Ja, und die beiden scheinen ja echt viel zu sprechen. Vielleicht können sie auch mal üben, den Partner mit ins Boot zu holen. Dass Katrin fragt, du sag mal, kannst du dir überhaupt vorstellen, warum ich mich immer so über die Kleinigkeiten aufrege? Lass uns doch mal zusammen überlegen, warum mich das auf die Palme bringt. Können da nicht die doofen Socken sein?
Ah, okay.
Und schon ist man im Gespräch.
Auch ein guter Kniff. Herk von Huchting zu Gast heute bei Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial aus welchem Anlass? Na klar, heute ist Valentinstag. Also wir feiern die Liebe, auch wenn sie manchmal den ein oder anderen Umweg gehen muss. Und jetzt kommen wir zur Frage von Anja. Sie schreibt, ich bin oft enttäuscht in meiner Beziehung, auch von kleinen Dingen. Ich möchte nicht bitter werden, aber ich weiß nicht, wie ich meine Erwartungen loslassen kann, ohne mich selbst zu verleugnen. Wow, da steckt ja auch viel drin. Also ja. Eigene Erwartungen und möchte nicht bitter werden.
Ja, also Enttäuschungen gehören dummerweise zu jeder Beziehung, gehören zum Leben einfach dazu.
Ist es so? Ich meine, das muss man erstmal auch nochmal sacken lassen. Man wünscht sich doch immer irgendwie, dass es keine Enttäuschungen gibt und es soll alles perfekt sein. Und wenn dann eine Enttäuschung reinkommt, gerät man vielleicht ins Zweifeln, kann das schon nachvollziehen.
Wie war das mit dem Ponyhof, ne?
Ja, naja.
Die erste Enttäuschung, du liegst im Kinderwagen und schreist und keiner kommt. Ganz schön enttäuschend.
Verflixt, ja, auch nicht schön, ne?
Ja. Und es wird dann problematisch, wenn meine Hoffnung, die ich ja habe, auf die Realität trifft. Und in Beziehungen passiert genau das oft. Und da gilt es unbedingt, danach zu schauen, was denn meine Hoffnung genau ist und sich darüber erstmal auszutauschen.
Anja schreibt ja, wie ich meine Erwartungen loslassen kann. Also da steckt, finde ich, schon so ein bisschen Selbstreflexion auch drin nach dem Motto, ich habe zu hohe Erwartungen und wie kann ich sie loslassen? Also vielleicht aber, muss sie unbedingt ihre Erwartungen loslassen? Muss sie die korrigieren? Also da steckt schon auch so ein bisschen Selbstgeißelung drin. Also vielleicht sind ihre Erwartungen ja richtig und der Partner funktioniert nur nicht richtig.
Ja, da sind wir wieder beim Selbst, ne, dass ich gucken muss, sind meine Erwartungen denn eigentlich nur Wünsche, Hoffnung oder sind das feste Ansprüche? Muss mein Gegenüber so funktionieren, dann kann ich ihm auch einen Katalog bestellen. Ne? Das passiert leider oft, dass ich ganz strikte und feste Erwartungen habe und wenn das dann nicht so läuft, bin ich enttäuscht. Und da gilt es unbedingt zu überprüfen, sind das Sachen, die ich mir wünsche und die man auch diskutieren kann oder sind das gesetzte Dinge? Und wenn das nicht so ist, wird er ausgetauscht.
Kann man das, also wie kriegt man das aber gelöst? Kann man das über Listen irgendwie klären? Das finde ich sehr kopfgesteuert, das aufzuschreiben, kann ja aber vielleicht auch tatsächlich gut sein. Aber was mache ich dann mit meinem Gefühl? Das kann ich ja schlecht in Spiegelstrichen irgendwie darstellen.
Na, das Gefühl relativiert sich ja oft schon, wenn ich anfange, über meine Wünsche zu reden. Also wenn das Paar denn, wenn Anja mit ihrem Mann ins Gespräch geht, dann ist doch toll, wenn jeder erstmal zeigt, was er sich so wünscht.
Ja, dieser Austausch darüber, ja. Wie ist es aus deiner Erfahrung? Findet dieser Austausch oft genug und häufig genug statt?
Nee, wir verleugnen leider unsere eigenen Wünsche oft, weil wir denken, wir müssten uns anpassen oder es wäre übergriffig oder ich bin egoistisch. Dummerweise melden sie sich dann doch irgendwann mit Vehemenz. Mhm. Aber Wünsche sind doch erstmal was Schönes. Also es gibt ja auch wirklich Tools, wo man mal so eine Art Traumreisen macht oder so die Wunderfrage, was passiert? Du wachst morgen früh auf und ein Wunder ist passiert. Da wünsche ich mir ja auch alles Mögliche. Mhm. Und das hat dann was sehr Kreatives. Während wenn ich die zu lange übergehe, meine Wünsche, dann werden die leicht mal zu Forderungen. Dann sind die nicht mehr diskutierbar und dann Forderungen stoßen auf Widerstand.
Wir hatten das häufiger, rechtzeitig ansprechen, ne? Rechtzeitig da ins Gespräch gehen und da keine Scheu vorhaben. Ich muss jetzt keine Triggerwarnung aussprechen, aber es geht um Trigger bei Lisa. So mache ich das mal ein bisschen zusammenfassen. Denn Lisa schreibt, mein Partner bringt mich mit Kleinigkeiten auf die Palme, während mich das bei anderen kaum stört. Warum trifft mich das so stark und was hat das mit mir zu tun? Da ist auch schon wieder ganz viel Selbstreflexion dabei. Finde ich ja super, dass Lisa sagt, so, was hat das also mit ihr zu tun und gar nicht so sehr mit dem Partner.
Ja, da würde ich das Danke, was du eben so ausgesprochen hast, gleich mal an Lisa weiterleiten. Wie wäre es, wenn sie sich bei ihrem Partner dafür bedanken, dass er sie triggert, auch wenn das erstmal negativ kommt?
Ah, das finde ich spannend. Ja. Für Trigger bedanken?
Könnte man ja als Geschenk sehen, ne?
Ah, als Geschenk für sich selbst mal anzuschauen?
Ja, oder auch für die Möglichkeit, die Beziehung am Leben zu halten. Dass sie so besonders triggert, liegt daran, dass ihr Partner ihr wahrscheinlich besonders wichtig ist. Weil Leute, die uns näher sind als andere, die haben größeren Einfluss auf uns. Da gucke ich genau hin, das ist mir wichtig. Was denkt denn mein Liebster über mich? Und deswegen kommen diese Alarmzeichen, was Trigger sind, schneller mal zum Vorschein.
Ah, okay. Lisa, also das kann doch wirklich, das ist wirklich eine gute Nachricht für den heutigen Abend, dass das, was sie an Kleinigkeiten auf die Palme bringt und gerade bei ihrem Partner, erstmal ein gutes Zeichen ist, dass er ihnen viel bedeutet. Jetzt mag ich mal, diese Frage ist dann nicht gestellt worden, zumindest nicht von Lisa, aber wie ist es denn vielleicht auch in langjährigen Beziehungen, wenn mich manches vielleicht tatsächlich nicht mehr stört, aber das auch ein Zeichen oder kann es auch ein Zeichen davon sein, dass mir mein Partner, meine Partnerin mehr und mehr egal wird?
Ja, das wäre der schlechteste Fall, dass ich auf Durchzug geschaltet habe und mich quasi so arrangiert habe, dass ich nur noch stillhalte. Würde ich mich aber auch nicht so besonders gut mitfühlen, weil dann ist ja an zwei Fingern, drei Fingern abzuzählen, was das an Nähe dann kostet. Dann entfernen wir uns näher von, noch weiter voneinander.
Also Lisa, gehen Sie da auf Ihren Partner weiter zu, lassen Sie sich triggern, aber sprechen Sie es an.
Ja, vor allem muss Lisa sehen, dass ihr Partner sich deswegen so als Projektionsfläche anbietet, weil sie von ihm besonders viel erwartet. Der ist ihr wichtig und da wird alles an Verständnis, an Hoffnung hineingelegt. Und ich würde es einfach als Anlass sehen, auch mit dem Partner dann ins Gespräch zu kommen und danach zu schauen, wieso bringt denn genau das mich auf die Palme? Lass uns doch mal schauen, was da dieser Auslösepunkt ist. Woher kommt das?
Bei diesem mal drauf schauen, kann man das immer alleine hinbekommen? Weil man ist ja auch bei seinen Gedanken über sich selbst möglicherweise befangen, weil man meint, man weiß doch schon alles über sich, aber vielleicht doch nicht.
Ja, meist wissen wir viel weniger über uns, als wir denken. Mhm. Und im Umgang mit dem Partner ist das deswegen so wichtig, dass Lisa dann das nicht als Schuldzuweisung sieht, du hast Schuld, dass es mir wieder so geht, sondern als wichtigen Hinweis, da sind wir wieder beim Danke, als Hinweis, der darauf zielt, nach der Bedeutung zu schauen. Warum hat das bei mir ausgelöst?
Anton, lieber Hergen, Anton schreibt und fragt, unsere Beziehung läuft eigentlich gut, aber manchmal fühlt sie sich leer an. Ich habe Angst, dass wir nur noch funktionieren. Was braucht, und jetzt kommt die entscheidende Frage, finde ich ganz super, was braucht eine Beziehung, um über Jahre lebendig zu bleiben?
Ja, Anton, gute Frage und auch weit verbreitete Frage. Erstmal als Trost ist es ganz normal, dass sich auch eine gute Beziehung ab und zu einfach mal in Anführungszeichen leer anfühlen kann. Okay. Die läuft dann einfach so, wie ich mich persönlich auch manchmal einfach leer fühle. Ich stehe nicht jeden Tag gleich motiviert auf, aber ich lerne dann damit umzugehen. Schwierig wird es, wenn dieses Leergefühl zum Dauergefühl wird, wenn da zu wenig noch passiert.
Was muss passieren? Was braucht eine Beziehung, um über Jahre lebendig zu bleiben?
Ja, das besteht eben nicht aus Dauerharmonie oder ständiger Nähe. Ich muss da was reingeben. Ich muss quasi wie eine Wundertüte oben Konfetti reinschütten. Ich muss dem anderen was bieten, was auch neu ist, was Spannendes anzugucken.
Kriegen wir das konkret hin? Also sind es die regelmäßigen Blumen oder ist es der große Urlaub oder sind es die kleinen Dinge des Alltages? Was ist das Konfetti?
Also so regelmäßige Dinge lohnen in der Tat, gerade wenn man es nicht mehr gewohnt ist, einmal die Woche sich verabreden und hinsetzen, um miteinander zu reden. Mhm. Aber auch in den kleinen Momenten einfach mal zu gucken, wo nehme ich den anderen denn wirklich wahr? Ich muss gar nichts sagen, es muss auch nichts Besonderes passieren, sondern ich schaue genau hin, wer sitzt denn da gerade? Was fühlt er oder sie? Was passiert da gerade?
Wenn ich das tue, wenn ich das auch regelmäßig tue, kann es gerade in einer längeren Beziehung ja auch sein, dass man sich auseinanderlebt. Also sehenden Auges, weil einfach so viele Dinge passieren, die anfangs in der ersten Zeit der Beziehung nicht passiert sind. Oder auch nicht mit sehendem Auge, sondern dass ich lange nicht drauf geachtet habe. Und jetzt fange ich mal an, drauf zu schauen. Und versuche wieder Konfetti reinzugeben, aber irgendwie kommt das auf dem Kopf des Partners, der Partnerin gar nicht an, dieses Konfetti.
Im schlechtesten Fall ja, dann gucke ich hin, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen, was habe ich getan. Ja. Aber generell muss ich mir einfach überlegen, warum bin ich denn damals mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammengekommen? Da war ja was mich angezogen hat. Also nicht nur die Projektion von, was ich mir denke, wie Beziehung laufen würde, sondern ich habe die Person ja wirklich geschätzt und wahrgenommen.
Naja, vielleicht aber am Anfang eben tatsächlich nicht. Vielleicht war es am Anfang ganz viel Projektion und also ganz viel, ich denke, so ist mein Gegenüber. Und dann vielleicht auch erst nach ein paar Jahren stelle ich eigentlich so fest, oh, hoppla, so ist er oder sie ja gar nicht. Und wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich das wahrnehme? Jetzt haben wir uns hier schon ein Leben aufgebaut und jetzt merke ich eigentlich, dass dieser Mensch entweder nie so war, wie ich dachte, oder sich vielleicht auch im Laufe der Zeit so verändert hat, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, also irgendwie passt das gar nicht mehr zu mir.
Ja, da hast du es gut auf den Punkt gebracht, weil dummerweise in der Tat ist es oft so, dass wir uns gar nicht wirklich in unser Gegenüber verlieben, sondern in die Idee, von wie ich es gern hätte und da passt der oder die ganz gut rein und dann wenn ich dann nach einiger Zeit feststelle, oh, da ist ja was ganz anderes, ist das ja auch eine große Chance. Es kann passieren, dass all das, was ich mir gewünscht habe, im Gegenüber schwer zu finden ist. Oder aber ich fange mal an hinzuschauen, wer sitzt denn da wirklich? Welche Qualitäten bringt er oder sie mit? Was gibt es da alles zu entdecken? Und dann sind wir plötzlich bei Dingen, die gar nichts Großes sein müssen. Ich muss deswegen nicht einen Riesenurlaub machen oder auch nicht 25 Geschenke machen, sondern ich setze mich mal erwartungslos gegenüber und habe wirklich Interesse daran, was berührt dich denn? Was bewegt dich denn gerade?
Mhm. Gehen wir nochmal zurück auf die Frage, die Anton gestellt hat. Was braucht eine Beziehung, um über Jahre lebendig zu bleiben? Und du sprachst, Hagen, so vom Konfetti immer wieder reingeben und es muss spannend sein und aufregend. Wie kann man das konkret gestalten?
Ja, ich würde das auf zwei Ebenen aufteilen. Das eine ist wirklich das Pragmatische, das Praktische. Wir brauchen unbedingt was wir gemeinsam machen, außer Alltag und Kinder und Arbeiten, sondern gemeinsame Hobbys, Freunde, Spielen, sodass wir was haben, was uns wirklich verbindet. Das ist schon mal viel wert.
Also gemeinsam, ich mag da kurz einhaken, weil du Kinder nicht für die Gemeinsamkeit gebraucht hast, bewusst? Hast du es bewusst so gemacht?
Es kann auch sehr schön sein, gemeinsam was mit den Kindern zu machen, aber dann bin ich meist Eltern, Vater, Mutter, irgendwas. Mhm. Und ich bin dann nicht mehr nur Partner, sondern auch mal was gemeinsam zu machen. Nur wir beide. Muss nichts Großartiges sein. Mhm. Das heißt, wir brauchen unbedingt ein Betätigungsfeld. Der Klassiker ist Tanzkurs oder Sport oder Spiele bei sonst wo jemandem, ne, wo die Kinder eben nicht da sind.
Mhm. Aber das sagst du so, belanglos so fast so, ja, Tanzkurs oder Spiele oder so. Das ist aber wichtig.
Das ist super wichtig. Dass wenn wir nichts haben, was wir uns, wo wir uns austauschen können, wo wir uns wirklich begegnen und kein gemeinsames Hobby haben, wird es schwierig auf Dauer. Dann kann ich auch sonst wohin gehen.
Mhm. Du sprachst von zwei Ebenen.
Genau, das ist die eine Ebene, die aber wichtig ist, damit wir überhaupt was zu tun haben. Und die zweite Ebene ist, ich muss eine Möglichkeit finden, am inneren Erleben meines Gegenüber teilzuhaben. Das andere war mehr das Äußere, wir haben eine gemeinsame Tätigkeit. Aber wenn ich nicht weiß, was dich wirklich bewegt, was dich berührt, dann kann ich auch mit irgendjemandem mein Hobby machen.
Das ist aber auch auf der anderen Seite ein hoher Anspruch, oder? Also herauszufinden, was meinen Partner innerlich bewegt.
Auf jeden Fall, aber den Anspruch würde ich immer ganz oben über die Beziehung schreiben, weil sonst kann ich mir auch übers Internet eine Begleitung buchen.
Ja, okay. Ja, okay.
Oder einen Freizeitkollegen suchen, weil ich will doch, dass jemand an meinem Innersten Teil hat und mich darüber austauschen. Ich will gesehen, gespürt und verstanden werden. Dann wächst die Liebe.
Ist das der Unterschied zwischen Freundschaft und Partnerschaft oder Liebesbeziehung?
Nee, auch in Freundschaften kann man sich sehr nah sein. Oft passiert das sogar, dass man sich mit Freunden fast noch besser austauscht, eine andere Nähe hat als mit seinem Liebespartner. Das liegt dann wirklich daran, dass der Alltag uns das oft vernebelt und wir nicht mehr dazu kommen und uns nicht mehr die Zeit nehmen.
Kann man sagen dann auf die Antwort oder auf die Frage von Anton, was braucht eine Beziehung, um über Jahre lebendig zu bleiben, den Alltag auch mal aufzubrechen?
Unbedingt. Also Anton, ihr braucht unbedingt was, wo ihr mal aus den normalen Schablonen Routine ausbrecht und was gemeinsam Neues unternehmt. Muss nichts Wahnsinniges sein. Aber ihr müsst auch Gelegenheit schaffen, euch wirklich anzuschauen, anzugucken, wer da sitzt.
Und Janine hat auch eine Frage gestellt. Und das ist, ich mag irgendwie sagen, auch dann wiederum irgendwie der Klassiker. Mein Partner hat mich betrogen, schreibt Janine. Ich habe es herausgefunden, nicht von ihm erfahren. Seither ist alles durcheinander. Ein Teil von mir will gehen, ein anderer Teil will verstehen, ob und wie Vertrauen wieder möglich ist. Ich weiß gerade nicht, was richtig ist. Was wären jetzt sinnvolle nächste Schritte? Erstmal, ich muss sagen, mich bewegt sowas immer, wenn ich da sage, Klassiker, soll es auf gar keinen Fall irgendwie abwertend oder gleichmachend irgendwie klingen. Das ist, finde ich, in jedem einzelnen Fall immer ein Drama.
Mhm, oder? Auf jeden Fall. Ja, es berührt mich auch jedes Mal wieder, wobei ich den Betrug sogar inzwischen auch immer weiter fasse, weil ich betrüge ja nicht nur meinen Partner, denn irgendwo betrüge ich mich auch selber. Mhm. Das war für Janine erstmal, das verstehe ich gut, das erschüttert das gesamte Urvertrauen. Das gesamte Konstrukt der Beziehung ist mal erschüttert Und da muss sie nicht auch sofort Klarheit haben, sondern das erstmal hinnehmen und sacken lassen.
Okay, das ist der erste Schritt. Aber jetzt, wenn dann ein paar Tage ins Land gehen werden, und sie hat jetzt auch noch nicht genau geschrieben, wie lange es jetzt schon her ist. Sie schreibt ja auch, ein Teil von mir will gehen, ein anderer will verstehen, ob und wie Vertrauen wieder möglich ist. Also da scheint noch eine Tür offen zu sein. Wie kann Vertrauen wieder, was so zerstört worden ist, wie kann es und kann es überhaupt wieder aufgebaut werden? Das ist ja auch deine Erfahrung.
Da hilft es der Janine sicher, wenn sie das in zwei Ebenen unterscheidet. Das eine ist die Tat selber, was unangenehm genug ist, was auch richtig wehtut, was schwierig ist. Das erstmal sacken zu lassen und sich das in Ruhe anzuschauen. Und das zweite ist dann, wie geht mein Partner denn überhaupt damit um? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Vertrauen wieder aufzubauen?
Also sie hat es ja nicht von ihm erfahren, sondern selbst rausgefunden. Das ist ja auch schon mal so eine Geschichte, ne?
Ja, auch das sind ja Gefühle, die dann aufkommen. Enttäuschung, Wut, das Vertrauen wurde massiv missbraucht, ich wurde belogen. Das muss sie für sich auf jeden Fall einen Raum haben, wo sie neben Trauer auch diese ganzen anderen schwierigen und heftigen Emotionen ausleben darf und kann.
Also es gibt ja jetzt viele verschiedene Reaktionsweisen. Der Partner kann irgendwie zu Kreuze kriechen und irgendwie sagen, so, das war das einzige Mal und das war ein Ausrutscher. Das ist auch so ein Begriff, der dann ja häufig verwandt wird. Aber wir wissen auch gar nicht, ob es jetzt in diesem Fall ein Ausrutscher war oder ob das irgendwie länger angedauert hat. Dann kann, wie ist deine Erfahrung, dann kann es ja auch wirklich so sein oder fragen, kann es so sein, dass es sowas wie Ausrutscher wirklich gibt und danach, wenn man sich anschaut, woran hat das denn gelegen, was war der Grund, tatsächlich danach wieder vielleicht sogar stabiler weitergeht. Aber es kann ja auch sein, dass möglicherweise, und ich glaube, das ist auch die Angst von vielen, die betrogen worden sind, diese Angst, okay, wenn ich mich jetzt darauf einlasse und wieder Vertrauen aufbaue und mein Partner, meine Partnerin irgendwie merkt, okay, das hat ja, also es ist ja dann doch wieder weitergegangen, sie oder er ist nicht gegangen, dass diese Gefahr da ist, dass es dann nochmal passiert. Und diese Angst schon im Vorfeld, das könnte dann nochmal passieren.
Ja, das ist auch berechtigt. Ich würde das allerdings auch keinen Ausrutscher nennen, sondern eher einen Ausflüchter. Das ist ja wie eine Flucht vor irgendwas. Mhm. Wenn Janine und ihr Partner irgendwann mal weiter wären, lohnt es sich natürlich auch im übernächsten Schritt zu gucken, warum ist uns das passiert? Warum ist dir das passiert? Was brauchtest du denn? Vor was bist du denn geflüchtet oder was war nicht da? Aber da sind wir momentan noch nicht. Mhm. Momentan gilt es für Janine zu überprüfen, wenn sie sich vorstellt, was bräuchte sie denn überhaupt? Welche Voraussetzungen müssten da sein, damit sie sich wieder auf eine Beziehung einlassen kann, damit Vertrauen wieder entsteht? Das muss sie für sich erstmal prüfen und das dann auch anmelden. Und daran sieht man sehr deutlich, wie mein Partner dazu steht, ob er sich nur in Ausflüchte stürzt und sagt, ich konnte nicht anders, hat mich quasi mit der Waffe gezwungen oder aber auch bereit ist, dahinter zu schauen und erstmal das Verletztsein anzunehmen und aus sich selber zu hinterfragen und zu reflektieren, wonach habe ich gesucht, warum bin ich ausgewichen, ausgeflüchtet.
Kann man aber sagen, dass durchaus eine realistische Chance besteht, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden kann?
Auf jeden Fall. Es kann sogar wie so ein Katalysator sein, auch wenn das ein schmerzhaftes Ding ist. Aber es geht dann ja darum, ob Verantwortung übernommen wird und ob Offenheit da ist, sich mit dem, was passiert ist, wirklich zu beschäftigen. Dann sind das beste Voraussetzungen.
Janine, wir drücken Ihnen, ich sage jetzt mal, ich nehme das jetzt mal so von dir, Hagen, auch an, wir drücken Ihnen gemeinsam die Daumen, dass Sie da einen guten Weg finden werden aus dieser Situation heraus, wie auch immer das Ende dann sein mag, ob gemeinsam oder vielleicht auch eben getrennt.
Ganz genau, es gilt auf jeden Fall, sich den Verletzungen und den Geschehnissen zu stellen und nicht einfach zur Tagesordnung wieder überzugehen oder auch einfach wegzulaufen. Ich würde das als Chance sehen.
Ich muss sagen, ich hänge da immer noch an Janine und wir wechseln jetzt mal rüber zum Lars. Da geht es nicht um Betrug, sondern dann wiederum um ein ganz anderes Thema. Wir hatten die Spülmaschine aber vorhin schon mal an einer anderen Stelle. Aber meine Partnerin, schreibt Lars, meine Partnerin ist es enorm wichtig, wie die Spülmaschine eingeräumt oder auch die Wäsche aufgehangen wird. Wenn ich das nicht genauso mache, wie sie es haben will, heißt es, ich würde nicht mitdenken oder sie nicht ernst nehmen. Aber Was ist mit meinen Vorstellungen und Bedürfnissen? Ich bin gar nicht faul, sondern ich habe nur eine andere Systematik in vielen Dingen und hänge nicht so an Ordnung. Ich dachte, jetzt kommt, er hänge die Wäsche einfach anders auf. Lieber Lars, ich... wenn ich jetzt auch schmunzel, ich fühle mich da durchaus auch als Mann, muss ich sagen, irgendwie verbunden, so was die Ordnung angeht. Ich würde auch der Begriff eine andere Systematik in vielen Dingen finde ich gut. Okay, wir hatten die Spülmaschine an anderer Stelle auch schon mal. Ich kann mich daran erinnern, vorhin sagtest du, Hergen, häufig steckt hinter diesen Dingen etwas anderes. Würdest du sagen, das ist hier auch der Fall?
Ja, ist eine tolle Frage, Lars. Passt auch super zum Valentinstag, weil der hat für viele Leute auch eine Bedeutung. Und du hast vorhin ja gefragt, muss ich denn am Valentinstag unbedingt was schenken?
Ja.
Ich muss nicht. Kommt darauf an, welche Bedeutung ich dem zuschreibe. Und auch hier geht es bei solchen Ordnungskonflikten meist um die Bedeutung, die dahinter steckt. Warum braucht der andere das? Was bedeutet das für ihn? Ist der wirklich einfach anders oder bedeutet das, ich kann mich sonst nicht entfalten, ich fühle mich nicht gesehen?
Ah ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Also auch da, vielleicht auch in der Kommunikation, durchaus das nicht herunterzuspielen und zu sagen, ey, was willst du jetzt mit Handtüchern oder Spülmaschine, sondern erstmal wahrzunehmen, das ist meinem Partner, meiner Partnerin, das ist ihm jetzt wichtig.
Ganz genau. Es kann auch sein, dass er einfach, dass sie in diesem Fall sagt, Ordnung steht für mich für Respekt. Du siehst mich, du nimmst mich wahr. Also ich mache sowas zu Hause gerne. Wir haben so eine schöne Dusche mit Glas, wo ich dann nach dem Duschen, dort nur eine Minute, gerne den Wischer nehme, weil meine Frau es wichtig findet, und die doofen Wassertropfen abziehe. Ich denke dann immer, ich könnte normal duschen, aber das ist für mich eine Frage des Respekts.
Okay, und mit dem Valentinstag genauso, ne? Also vielleicht, und häufig habe ich es so bei Männern wahrgenommen, also ich bin da durchaus ein Romantiker, ich mag gerne den Valentinstag, aber ich habe es sogar von anderen Männern wahrgenommen, die sagen, naja, komm, ist doch nicht so wichtig und soll sich mal nicht so anstellen. Aber manchen Frauen ist es eben auch, ist es einfach mal wichtig.
Ja, wir haben alle unsere Macken, hätte ich fast gesagt, Marotten. Wenn ich doch weiß, meinem Partner, meiner Partnerin ist das oder das wichtig, kostet mich das doch wie bei mir bei der Dusche nur ein Lächeln und dann erledige ich das gerne. Es darf nicht nur das Einzige sein. Wenn ich nur einmal im Jahr ein paar Blumen kriege aus Prinzip, dann kann ich das über meinen Angestellten machen lassen. Ne?
Okay, also Respekt, habe ich gehört, ist da nochmal eine wichtige, spielt da nochmal eine wichtige Rolle und eben auch dieses erstmal überhaupt wahrnehmen, dass das meiner Partnerin in diesem Fall erstmal wichtig ist und dann zu schauen, was tatsächlich dahinter steckt. Lars, wir hoffen, wir konnten Ihnen ein wenig weiterhelfen an dieser Stelle, dass Sie da vielleicht auch Ihre Systematik vielleicht sogar angleichen können.
Ja, und es hilft sicher, wenn er diese Unterschiedlichkeit, die er wahrnimmt, nicht gleich moralisch bewertet, sondern sie einfach mal so hinnimmt, als anders zu sein heißt auch, den anderen ernst zu nehmen.
Anders zu sein heißt auch, den anderen ernst zu nehmen. Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich auch an dieser Stelle für unser heutiges Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial. Kommen Sie liebevoll durch diesen Abend heute am Valentinstag mit uns, mit Ihrem Radioparadieser.